Peter Wohlleben. Das geheime Band zwischen Mensch und Natur. Erstaunliche Erkenntnisse über die 7 Sinne des Menschen, den Herzschlag der Bäume und die Frage, ob Pflanzen ein Bewusstsein haben. Wir Menschen betrachten uns gerne als Krone der Schöpfung und begründen das vor allem mit unserem Verstand. Wenn es aber um unsere Wahrnehmungsorgane geht, müssen wir kleinlaut einräumen, dass wir den meisten Tieren hoffnungslos unterlegen sind. Dabei ist es um die menschlichen Sinne gar nicht so schlecht bestellt. Wir müssen sie einfach benutzen. In den Blinks zu Das geheime Band zwischen Mensch und Natur nehmen wir dich mit auf eine Reise durch die Sinnenwelt des Menschen. Du erfährst, dass unsere Sinne, wie die aller Lebewesen, perfekt auf die eigenen Bedürfnisse angepasst sind. Außerdem zeigen wir dir, warum Bäume weit mehr als nur Holzlieferanten sind und wieso Naturerlebnisse nicht nur unserem Umweltverständnis dienen, sondern auch unserer Gesundheit etwas Gutes tun. Blink Nummer 1. Grünsehen ist in der Tierwelt eine Besonderheit. In immer mehr Menschen erwacht die Sehnsucht nach der Natur und der Wunsch, sie intensiv zu erleben. Leider sind unsere Sinne verkümmert oder von vornherein nicht besonders ausgeprägt. Aber halt! Sind sie wirklich derart schlecht, dass wir ohne Smartphone im Wald verloren wären? Nein, unsere Sinne sind besser, als wir denken. Wir müssen sie nur wieder neu entdecken und beleben. Beginnen wir mit dem Sehen. Schon wenn es um das Farbspektrum geht, zeigt sich, dass wir Menschen uns nicht hinter den Tieren verstecken müssen. Während Delfine nur schwarz-weiß sehen und für Vierbeiner wie Hund oder Wildschwein die Farben Rot, Gelb und Grün nicht unterscheidbar sind, haben die meisten von uns die ganze Auswahl. Zu verdanken haben wir das den sogenannten Zapfen. Das sind Zellen in der Netzhaut, die das Farbsehen ermöglichen. Wir Menschen haben die Zapfen für Rot und Grün und können uns deshalb am Grün des Waldes erfreuen. Die Farbzapfen werden vererbt, doch das Farbsehen wird offenbar auch kulturell beeinflusst. Dies zeigte ein Experiment des englischen Psychologieprofessors Jules Davidoff. Er besuchte dazu den indigenen Stamm der Himba in Namibia, die in ihrer Sprache kein Wort für Blau haben. Den Teilnehmern wurde ein Bild mit 12 Quadraten gezeigt, die bis auf ein blaues alle grün waren. Die Himba hatten alle Mühe, das blaue Quadrat herauszufinden. Anschließend zeigte Davidoff ihnen 12 grüne Quadrate, von denen eines einen minimalen Gelbstich aufwies. Diesmal identifizierten die Himba das abweichende Quadrat sofort, während die englischsprachigen Teilnehmer es nur unter größten Schwierigkeiten ausfindig machen konnten. Die Erklärung dafür ist, dass es in der Sprache der Himba gleich mehrere Wörter für Grün gibt. Sie sind also sprachlich-kulturell dafür geprägt, bei der Farbe Grün selbst feinste Differenzen zu erkennen, die für englische Muttersprachler kaum sichtbar sind. Ein weiteres Beispiel für den Einfluss der Kultur auf unsere Sinne ist die Kurzsichtigkeit. Sie ist nicht, wie man früher dachte, genetisch vererbt, sondern geht auf unseren Lebensstil zurück. Lesen, Fernsehen, Computer. Unser Blick ist heute oft stundenlang auf Naheliegendes gerichtet. Die Folge? Das Auge richtet sich auf den verringerten Sehabstand ein, das Weitsehen verkümmert. Die gute Nachricht ist, dass sich diese Gewöhnung verhindern und zum Teil sogar umkehren lässt. Wir müssen einfach nur mehr hinaus in die Natur und wieder öfter den Blick in die Ferne schweifen lassen. Blink Nummer 2. Unser Geruchs- und Geschmackssinn werden vom modernen Lebensstil beeinträchtigt. Ob Trüffelschwein, Spürhund oder Hai, wenn es ums Riechen geht, sind uns viele Tiere um Nasenlängen voraus. Doch so schlecht, wie wir selbst unseren Riecher bewerten, ist er gar nicht. Es kommt schließlich auch darauf an, wofür wir ihn brauchen. Das Gleiche gilt für den Geschmackssinn, aber der Reihe nach. Es heißt, dass Hunde 1 Million Mal besser riechen können als der Mensch. Doch was genau können Hunde besser erschnuppern? Schaut man wie der schwedische Zoologe Matthias Lasker genauer hin, dann stellt sich heraus, dass beim Schnüffelwettbewerb nicht automatisch der Hund gewinnt. Von 15 getesteten Gerüchen wurden immerhin 5 von Menschen besser wahrgenommen, nämlich die von reifen Früchten und Beeren, für die sich Hunde naturgemäß weniger interessieren. Bei jeder Spezies sind also genau die Sinne besonders ausgeprägt, die wichtig für ihr Fortbestehen sind und die sie im Alltag einsetzen. Wir Menschen können Dinge gut riechen, die sich etwa auf Nasenhöhe befinden, wie beispielsweise höher hängende Früchte oder auch den Duft eines potenziellen Geschlechtspartners. Die Duftspur eines Dachses am Boden ist für uns eher zweitrangig. Kommen wir nun zur geschmacklichen Orientierung. Uns Menschen mundet von jeher Süßes und Fettiges, denn hier winkt eine hohe Kaloriendichte. Jedoch waren Früchte oder Nüsse nicht immer verfügbar Und so war das Geschmacksprofil des vorindustriellen Menschen eher von herben, bitteren und sauren Noten bestimmt. Ganz anders heute. Dank einer globalisierten Lebensmittelindustrie, die auf viel Zucker, Fett und Salz setzt, können wir unserem Heißhunger jederzeit ungehindert nachgehen. Darunter leiden unser Sättigungsgefühl und unsere natürliche Geschmacksvielfalt. Denn der Sinn für herbe Noten geht verloren und wir tolerieren sie höchstens noch bei Kaffee oder sauren Gurken. Geruchs- und Geschmacksrezeptoren besitzen wir übrigens auch im Darm. So erklärt sich, warum manche Gerüche oder Aromen Bauchschmerzen verursachen, Allergien auslösen oder Unwohlsein bereiten. Denn der Darm ist maßgeblich an einem starken Immunsystem sowie am physischen und psychischen Wohlbefinden beteiligt. Um wieder zu einem natürlichen Geruchs- und Geschmackserleben zurückzufinden, müssen wir der Reizüberflutung durch künstliche oder übermäßig konsumierte Aromen Einhalt gebieten. Angefangen bei Düften in Kosmetika, Waschmitteln und Duftkerzen bis hin zum Übermaß an Zucker, Salz und künstlichen Geschmacksverstärkern. Blink Nummer 3. Hören und Tasten sind eng mit dem Sehen verknüpft, doch beide Sinne werden schmählich vernachlässigt. Wusstest du, dass wir nicht nur mit den Augen, sondern auch mit den Ohren und Händen sehen können? In Zeiten von Handy, Computer und Co. ist das Sehen zur Hauptwahrnehmungsquelle geworden, sodass Gehör und Tastsinn in den Hintergrund treten. Dabei sind wir für beides bestens ausgestattet. Das menschliche Gehör erfasst Schallwellen von 20 bis 20.000 Hertz. Bei Hunden sind es 15 bis 50.000. Sie haben größere Ohrmuscheln und können zudem ihre Ohren ausrichten. Also keine Chance für uns, da mitzuhalten? Vielleicht doch. Den fehlenden Frequenzbereich werden wir natürlich auch mit noch so viel Ohrenwackeln nicht erreichen. Doch so anders als Hundeohren funktionieren unsere gar nicht. Auch der Mensch kann nämlich seine Ohren ausrichten. Das geschieht jedoch innerlich. Der Neurologe Curtis G. Gruters ließ 16 Probanden mit den Augen farbigen LEDs folgen und stellte fest, zuerst richteten sich die Trommelfelle auf den Lichtpunkt aus, erst dann folgten die Augen, mit 10 Millisekunden Verzögerung. Interessanterweise richteten die Ohren nicht auf eine Schallquelle aus, sondern auf das, was die Augen in den Fokus nehmen wollten. Ohr und Auge arbeiten also eng zusammen. Aber wie geht nun Sehen durch Tasten? Wenn Peter Wohlleben eine Besuchergruppe durch seinen Wald führt, lässt er sie manchmal ein Vertrauensspiel machen. Eine Person wird mit verbundenen Augen zu einem Baum geführt, den sie ausgiebig mit den Händen betasten soll. Danach geht es zurück zum Ausgangspunkt. Die Person wird ein paar Mal gedreht und soll nun ohne Augenbinde den Baum wiederfinden. In den meisten Fällen gelingt das erstaunlich gut. Die Hände übersetzen Ertastetes offenbar in Bilder. Unser Tastsinn erdet übrigens auch unseren Geist. So hat eine wissenschaftliche Untersuchung ergeben, dass unsere Augen immer dann eine Bewegungspause machen, wenn die Hände etwas betasten. So hat das Gehirn mehr Zeit, die Tastbilder zu verarbeiten. Der Psychologe Martin Grunwald hat überdies in einem Experiment herausgefunden, dass unbewusste Selbstberührungen unsere Konzentrationsfähigkeit steigern. Seine Testpersonen sollten sich für 5 Minuten etwas merken und wurden dabei durch Geräusche gestört. Immer dann stieg die Zahl der Selbstberührungen sprunghaft an und die Gehirnströme fanden wieder in ihren Rhythmus zurück. Blink Nummer 4. In Sachen 6. und 7. Sinn wird die Esoterik von der Wissenschaft überholt. Intuition, übersinnliche Wahrnehmung oder das Erspüren elektronischer Felder werden oft als 6. Sinn bezeichnet. Viele halten das für esoterischen Mumpitz, der allenfalls als Vorlage für Hollywood-Filme taugt. Aus der Tierwelt ist der 6. Sinn schon länger bekannt. So können manche Tiere tatsächlich elektrische Felder spüren. Spinnen nutzen zum Beispiel die elektrische Spannung, die Bäume umgibt, um sich beim sogenannten Ballooning an ihrem Faden in die Höhe zu schwingen. Aber auch die Vorahnung von Vulkanausbrüchen oder Tsunamis bei Tieren zählt dazu. Beim Menschen werden derlei Vorahnungen eher belächelt und Phänomene wie Wetterfühligkeit oder das Spüren elektrischer Felder als reine Esoterik abgetan. Doch folgendes Experiment liefert einen Gegenbeweis. Probanden blickten auf weiße und blaue Striche, die zu Pfeilen wurden. Je nach Pfeilrichtung musste ein Knopf gedrückt werden. Manchmal änderte sich die Pfeilrichtung in letzter Sekunde, was ohne erkennbares Muster jedoch immer bei einer bestimmten Farbe geschah. Nach einer Weile konnten einige der Testpersonen den Richtungswechsel vorhersagen. Die Messung ihrer Gehirnströme zeigte dabei einen deutlichen Aktivitätsanstieg in einer Gehirnregion namens anterior cingulärer Cortex, kurz ACC. Auch der berühmte siebte Sinn, auch Körpersinn genannt, ist alles andere als Einbildung. Hattest du schon einmal das unbestimmte Gefühl, dass jemand dich ansieht, und als du dich umgedreht hast, war es tatsächlich so? Solcherlei Vorahnungen lassen sich unserem Körpersinn zuschreiben. Er sagt uns, wo unser Körper aufhört, ob wir im Gleichgewicht sind oder wie schwer das Buch in unserer Hand ist. Der Körpersinn ist eine Art Metasuchmaschine der Sinneswahrnehmungen, die alle verfügbaren Informationen sammelt und auswertet. Gibt es einen Anlass zur Reaktion, wird die Aufmerksamkeit von der laufenden Tätigkeit abgezogen und wir handeln. Das geschieht unbewusst, sodass wir uns später nicht genau erklären können, warum wir plötzlich das Buch aus der Hand gelegt haben und aufgestanden sind. Es war nur so eine plötzliche Eingebung. Auch Pflanzen haben übrigens einen Körpersinn. So halten zum Beispiel Buchen ihren tonnenschweren Stamm dadurch im Gleichgewicht, dass sie auf einer Seite spezielles Druck und auf der anderen entsprechend Zugholz aufbauen. Um das zu tun, muss ihnen die drohende Schieflage ja in irgendeiner Form bewusst sein. Blink Nummer 5. Menschen und Bäume verbindet seit jeher ein besonderes Band. Was haben nun die sieben Sinne mit unserem Band zur Natur zu tun? Ganz einfach, sie sind unser Band zur Natur. Und es ist nicht, wie so gerne behauptet wird, abgerissen, sondern vollkommen intakt. Um das zu verdeutlichen, werfen wir einen Blick auf die besondere Beziehung zwischen Menschen und Bäumen. Vor sagenhaften 380 Millionen Jahren traten die ersten Bäume zwischen flacheren Gewächsen hervor. Wer seine Krone über alle anderen erhob, hatte weniger Konkurrenz um das Sonnenlicht. Auf diese Weise wuchsen gigantische Wälder, wodurch große Mengen CO2 gebunden und zugleich mehr Sauerstoff in die Atmosphäre entlassen wurde. Dadurch veränderte sich auch die Fauna. Der höhere Sauerstoffgehalt erlaubte es Insekten, an Größe zuzulegen. Und so schwirrten Libellen mit über 70 Zentimetern Spannweite durch die Lüfte und krabbelten Tausendfüßler von 2 Metern Länge durch die Landschaft. Vor etwa 2 bis 3 Millionen Jahren trat dann die Gattung Homo auf den Plan, also der Mensch. Schnell hatte er das Feuer entdeckt und machte sich dafür das Holz der Bäume zunutze. Zugegeben, die Beziehung zwischen Mensch und Baum anhand des Feuers zu beschreiben, ist in etwa so, als wollte man die besondere Verbindung zwischen Mensch und Tier anhand des Schlachterberufs erklären. Doch für uns Menschen ist die Verbindung zum Wald, insbesondere zu Holz, überlebensnotwendig. Auch die kulturelle Entwicklung wäre ohne die Bäume gänzlich anders verlaufen. Man denke nur an Häuser, Schiffe und Papier. Aber bleiben wir beim Feuer. Kennst du das, wenn an einem lauen Sommerabend jemand ein Lagerfeuer im Garten entzündet und irgendwann alle stumm und selig in die Flammen starren? Oder wenn dir rauchiger Grillduft in die Nase steigt und dir unwillkürlich ganz heimelig wird? Peter Wohlleben vermutet, dass unsere Affinität zu Feuer und Rauch genetisch verankert ist. Dafür spricht eine Entdeckung, die Forscher beim Vergleich zwischen dem Erbgut von Neandertalern und dem heutigen Menschen machten. Rauch enthält bekanntlich giftige chemische Verbindungen. Bei der Untersuchung fanden die Wissenschaftler nun ein Gen, das sogenannte AHR-Gen, über das nur der moderne Mensch verfügt und das die schädliche Wirkung des Rauchs um den Faktor 1000 reduziert. Der ständige Kontakt zu Feuer und Rauch scheint also eine evolutionäre Anpassung bewirkt zu haben. Blink Nummer 6. Bäume sind uns ähnlicher, als wir glauben. Und wir fangen gerade erst an, sie zu verstehen. Feuer und Rauch stehen also symbolisch für unsere Verbindung zu Bäumen. Aber nur die Freude am Zündeln kann es doch nicht sein. Und auch wenn Holzhacken und Schnitzerei nette Hobbys sind, so finden sich doch sicher noch andere Gründe, warum wir uns Bäumen und Wäldern so nahe fühlen. Das bringt uns zu der Frage, was macht Bäume überhaupt aus? Sind das nicht einfach nur unbewegliche, stumme Riesen? Gerade die neuere Forschung zeigt, ganz und gar nicht. Wusstest du zum Beispiel, dass Bäume sehen und hören können und untereinander kommunizieren? Oder dass sie einen Herzschlag haben? Vielleicht sogar so etwas wie ein Gehirn? Prüfen wir den Baum einmal auf Herz und Hirn. Eines der großen Baumrätsel ist der Wassertransport. Wasser ist für den Baum, was für uns Menschen das Blut ist. Nur hat der Baum aber kein pumpendes Herz. Wie also kommt das Wasser bis in die Krone? Nachdem etliche Theorien bereits verworfen waren, machte der ungarische Biologe András Zlinszky die Beobachtung, dass Birken nachts ihre Zweige hängen lassen und sie bei Sonnenaufgang wieder anheben. Er untersuchte noch 22 weitere Baumarten und stellte fest, dass dies nicht nur nachts, sondern alle 3 bis 4 Stunden passierte. Außerdem verringerte sich der Durchmesser der Stämme periodisch um 0,05 mm. Beides zusammen ließ den Forscher und sein Team aufhorchen. Hatten sie etwa Anzeichen für einen Herzschlag der Bäume gefunden? Dies ist zwar nur eine Theorie, aber eine erstaunliche Entdeckung ist es allemal. Wenn Bäume so etwas wie ein Herz haben, besitzen sie dann auch eine Art Intelligenz oder ein Bewusstsein? Bei ersterem besteht kaum mehr Zweifel, denn ohne Intelligenz könnten sie weder miteinander kommunizieren, noch Informationen verarbeiten oder Entscheidungen treffen. Alles Dinge, die man Bäumen nachweisen konnte. Aber ein Bewusstsein scheint doch allzu fantastisch. Jedoch nur, bis man sich die Versuche des Zellbiologen František Baluška ansieht. Er betäubte bewegungsaktive Grünpflanzen wie Venusfliegenfallen und Erbsen mit gängigen Betäubungsmitteln. Und siehe da, unter der Narkose stellten die Pflanzen ihre Aktivitäten ein und reagierten nicht mehr auf Reize. Nachdem das Mittel abgebaut war, wachten sie wieder auf und wurden rege. Da drängt sich der Gedanke auf, um aus einer Bewusstlosigkeit aufzuwachen. Braucht es da nicht vor allem eines? Ein Bewusstsein? Blink Nummer 7. Waldbaden ist das neue Detoxen. Waldspaziergänge auf Krankenschein. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. In Japan ist es möglich. Von dort kommt der Trend des sogenannten Waldbadens. Auf Japanisch Shinrin-yoku. Was so schön nach fernöstlicher Weisheit klingt, ist im Grunde nichts anderes als der gute alte Waldspaziergang. Nur eben auf Rezept. Warum sollte man aber eine Anleitung, geschweige denn eine ärztliche Verschreibung zum Spazierengehen brauchen? Ein Grund ist sicher, dass es vielen Menschen schwerfällt, einfach mal ziellos umherzuschlendern. Da ist die Idee einer ärztlichen Genehmigung zum entspannten Verweilen unter Bäumen gar nicht so dumm. Hauptgrund sind aber die beachtlichen gesundheitlichen Vorteile, die das Waldbaden mit sich bringt. Bewegung tut natürlich immer gut. Doch sind es hier vor allem die Bäume, die für die positive Gesundheitswirkung verantwortlich zeichnen. Die entspannende Wirkung der Farbe Grün wurde bereits erwähnt. Außerdem dünsten Bäume verschiedene Stoffe aus, um zu kommunizieren oder sich vor Angriffen zu schützen. Einige von ihnen können nachweislich den Blutdruck senken und auf unser Unterbewusstsein einwirken. Daneben stärken sie unsere Abwehrkräfte. Bereits seit 1956 weiß man, dass Nadelbäume ihre Umgebung mithilfe pflanzlicher Antibiotika, sogenannter Phytonzide, desinfizieren, um sich vor Pilzsporen zu schützen. Das ist für Waldbesucher doppelt gut, denn zum einen bietet die nahezu keimfreie Luft Allergikern Entlastung, zum anderen atmen wir die Phytonzide ein und sie entfalten ihre entzündungshemmende Wirkung in unserem Körper. Japanische Forscher fanden überdies heraus, dass Phytonzide Krebs vorbeugen können. Sie schickten 2 Probandengruppen zum Spaziergang. Eine Gruppe in den Wald, die andere in die Stadt. Ein anschließender Bluttest zeigte, dass die Konzentration von Killerzellen, also krebsbekämpfenden Körperzellen, sowie von Antikrebsproteinen bei den Probanden der Waldgruppe erhöht war. Und das selbst noch 7 Tage später. Bei den Stadtbesuchern war sie gleich geblieben. Ein ähnliches Experiment in Korea, das mit 2 Gruppen älterer Frauen durchgeführt wurde, konnte eine Verbesserung des Blutdrucks, der Lungenkapazität und der Elastizität der Arterien nach einem Waldspaziergang nachweisen. Da erscheint einem das Waldbaden als Therapeutikum schon weniger seltsam, oder? Das dachte man sich auch an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, weswegen dort seit 2019 die Waldtherapie erforscht und außerdem die Ausbildung zum Waldgesundheitstrainer oder Therapeuten angeboten wird. Interessierte können sich hier also zum Waldbademeister ausbilden lassen. Blink Nummer 8. Die intensive Forstwirtschaft befeuert das Waldsterben und den Klimawandel. Seit Jahren blickt die Welt entsetzt auf die Zerstörung des urzeitlichen Regenwalds im Amazonasgebiet. Doch es ist immer leichter, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vor Hunderten von Jahren waren große Teile Europas und auch Deutschlands mit Urwäldern bedeckt. Holzindustrie, Landwirtschaft, die Ausbreitung der Städte und Straßen sowie seit etwa 300 Jahren die intensive Forstwirtschaft haben sie jedoch immer weiter dezimiert. Die Gesamtfläche an ursprünglichem Wald in Deutschland heute 0,0 Quadratmeter. Wer heute in Deutschland in den Wald geht, sollte wissen, das ist kein Wald, sondern eine Plantage. Förster sind auch keine Waldhüter, sondern Holzproduzenten. Diese bittere Wahrheit war auch für Peter Wohlleben lange nicht leicht zu schlucken. Für die Misswirtschaft macht er dabei weniger die Förster als vielmehr das System der intensiven Forstwirtschaft verantwortlich. Wie sieht diese Misswirtschaft aus und was hat sie mit dem Klimawandel zu tun? Eines der Hauptprobleme sieht Wohlleben darin, dass der Mensch zu stark in die Natur eingreift. Dies geschieht oft in dem wohlgemeinten Bemühen, dem Wald zu helfen. Meistens jedoch stehen wirtschaftliche Interessen im Vordergrund oder es ist eine Mischung aus beidem. Bestes Beispiel dafür ist der flächendeckende Anbau von nichtheimischen Nadelhölzern, wie Fichten, Kiefern und Douglasien, die aus Kanada oder aus den skandinavischen Ländern eingeführt werden. Da sie schneller wachsen als heimische Laubbäume, erhofft man sich besseren Ertrag und schnellere Aufforstung zugunsten des Klimas. Leider geht diese Rechnung nicht auf. Der Wald ist ein ausgeklügeltes Zusammenspiel zigtausender Arten. Von der Mikrobe bis zum Reh, vom Brombeerstrauch bis zur Baumfamilie. Greift der Mensch massiv ein, beispielsweise durch die Aufforstung mit nichtheimischen Baumarten, gerät das System aus dem Gleichgewicht. Die Folgen? Die an kühlere Standorte gewöhnten Nadelbäume vertrocknen in heißen Sommern. Verheerende Waldbrände häufen sich. Bei einem gesunden Urwald wären Brände so gut wie unmöglich, da lebende Laubbäume wie Buchen nur schwer brennen. Die importierten Bäume sind anfälliger für Insekten, was sich im epidemieartigen Befall mit dem berüchtigten Borkenkäfer äußert. Kahlschläge und Stürme tun ihr Übriges, um große Löcher in die Forstflächen zu reißen. Die beschriebene Ereigniskette ist nur ein winziger Ausschnitt dessen, was eine einzige Fehlentscheidung an verheerenden Umweltfolgen nach sich ziehen kann. Dennoch führt es zu der Erkenntnis, wir Menschen brauchen den Wald, doch der Wald wäre ohne uns Menschen besser dran. Das waren unsere Blinks zu Das geheime Band zwischen Mensch und Natur von Peter Wohlleben. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass oft behauptet wird, wir Menschen hätten uns von der Natur entfremdet. Dabei ist unser Band mit der Natur nur in Vergessenheit geraten. Um es wieder zu entdecken, müssen wir uns unserer natürlichen Fähigkeiten besinnen. Dem Sehen, Tasten, Hören, Riechen und Schmecken, aber auch unserer Intuition und unserem Körpersinn. Nur mit ihrer Hilfe werden wir uns wieder als ein wertvoller Teil des Ganzen verstehen und so begreifen, dass der Schutz der Natur auch und vor allem unserem eigenen Schutze dient. Was du konkret umsetzen kannst, ist, den Perfektionismus beim Waldbaden zu Hause zu lassen. Waldbaden ist kein Leistungssport. Wenn du mit Schrittzähler und Stoppuhr im Stechschritt durch den Wald marschierst, oder auf einer mitgeführten To-Do-Liste penibel die Punkte einem Vogel lauschen, an einer Blume riechen, 3 Minuten lang Baum umarmen, abhakst, dann hast du das Thema Waldbaden leider verfehlt. Mach dir keinen Stress, sondern lass dich treiben und folge einfach deiner Eingebung. Sei nicht extra leise im Wald. Oft werden gerade Kinder ermahnt, im Wald auch ja leise zu sein, damit die Tiere nicht gestört werden. Doch damit erreicht man genau das Gegenteil. Denn Wildtiere wissen, leise sind nur die Jäger. Kommt jemand hingegen laut lachend oder rufend daher, dann entspannen sie sich. Spare Holz und Papier. Es wird immer wieder propagiert. Holz als nachwachsender Rohstoff sei CO2-neutral und eine gute Alternative zu Plastik. Das stimmt so nicht. Denn Holz ist hinsichtlich der Kohlenstoffemissionen in einer Liga mit Öl und Kohle. Und wegen der hohen Nachfrage kommen die Bäume mit dem Nachwachsen nicht hinterher, was zum Anbau von schnell wachsenden, aber anfälligen Arten führt.